Ja, vielen Dank für diese Impulse. Wir sind heute hier zusammen an Pfingsten, Pfingstsonntag. Und Pfingsten ist das große Fest, wo wir von der Bibel her sehen, wo Gottes Plan in die ganze Welt hinausgeht. Alle Völker sind mit eingeschlossen in Gottes Rettungsplan. Und seit Pfingsten existiert die Gemeinde Jesu. Und seit Pfingsten breitet sich das Evangelium aus bis an die Enden der Erde. Das ist das, was Jesus gesagt hat. Und das ist das, was wir erleben ein Stück weit und was angefangen hat an Pfingsten vor 2000 Jahren. Aber heute gibt es immer noch viele Menschen, die noch nie etwas von Jesus gehört haben. Trotz dieser 2000 Jahre Kirchengeschichte, trotz dieser 2000 Jahre Evangelium und Missionare aussenden und so weiter, trotz dieser 2000 Jahre des Wirkens vom Heiligen Geist gibt es eine ganze Menge Menschen, die noch nie etwas von Jesus gehört haben. Und die Frage ist das ein Problem? Ist das ein Problem? Und ich will euch einladen, dass wir in dieser Predigt uns dieser Frage stellen. Und es gibt viele Beispiele von Menschen und von Völkern, die noch nie etwas von Jesus gehört haben. Kannst du die PowerPoint-Folie starten? Ich will euch kurz von einem Volk erzählen, als Beispiel. Ich habe eine App auf dem Handy, die ist vom Joshua-Projekt, heißt das. Und dort gibt es jeden Tag Informationen über ein Volk, was sozusagen unerreicht ist. Ich erkläre das später noch. Und dort kann man für dieses Volk beten. Und diese Woche war dieses Volk dran, ich weiß nicht genau, ob ich es richtig ausspreche, Maratha Shinde, eine Volksgruppe in Indien. Es gibt in Indien massig Volksgruppen, die noch nie etwas von Jesus gehört haben. Und diese Volksgruppe gehört dazu. Zu dieser Volksgruppe zählen etwa 552.000 Menschen, also gar nicht so viele. Aber in dieser Volksgruppe gibt es im Prinzip keinen oder nahezu keinen einzigen Christen. 0,0% Christen. Das ist eine Volksgruppe, wo die Menschen, die dort leben, noch nie etwas von Jesus gehört haben. Was ist mit denen? Was ist mit Menschen aus diesem Volk, oder wir können zig andere Beispiele nehmen, was ist mit denen, die noch nie von Jesus gehört haben? Und an dieser Stelle will ich gern, dass wir mal die Umfrage anschauen. Also ich danke euch ganz herzlich, wenn ihr bei der Umfrage mitgemacht habt, weil uns das mal vielleicht so einen Einblick gibt, wo stehen wir, was denken wir zu dieser Frage? Kommen Menschen, die noch nie etwas von Jesus gehört haben, in den Himmel oder nicht? Und das ist eine Frage, wo man viele Diskussionen zu findet, wo man auch unterschiedlicher Meinung vielleicht sein kann. Genau, wir sehen, ja, ich glaube, könnt ihr das sehen? Also es haben 30% gesagt, ja, Menschen, die noch nie etwas von Jesus gehört haben, die kommen in den Himmel. 39% von uns haben gesagt, nein, die kommen nicht in den Himmel, wenn sie nichts von Jesus gehört haben. Und 30% haben gesagt, ich weiß es nicht. Ja, das ist so die goldene Mitte. Ist völlig okay, auf welcher Seite ihr seid. Ich lade euch ein, dass wir von da starten und einfach auch in die Predigt hineingehen und vielleicht auch ein bisschen diese Spannung erleben, dass wir da vielleicht unterschiedlicher Meinung sind oder unterschiedliche Gefühle haben. Ich will euch ein bisschen mit hineinnehmen in diese Begrifflichkeit, was bedeutet es, dass Menschen unerreicht sind oder wenn wir von unerreichten Völkern sprechen. Unerreichte Völker, wie diese Volksgruppe, die ich euch hier gezeigt habe, bedeutet, dass es eine Volksgruppe ist, die keinen Zugang zum Evangelium hat. Das heißt, das sind Menschen, die haben eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit, dass sie in ihrem ganzen Leben überhaupt jemanden treffen, der Jesus kennt, der Christ ist, der ihnen irgendetwas von Jesus erzählen könnte. Und es gibt so eine Karte, ist vielleicht auch ein bisschen schwach zu sehen, trotzdem seht ihr diese bunten Punkte, ne? Ganz viel rote Punkte, ein bisschen blau und grün. Die Farben spielen hier an dieser Stelle keine wirkliche Rolle. Diese Punkte stehen für Volksgruppen, die als unerreicht gelten. Das heißt, da sind massig Menschen, die noch nie etwas von Jesus gehört haben. An diesen Stellen leben die. Und ihr seid vielleicht überrascht, dass es nicht nur in Asien, Südasien, Südostasien oder in Afrika ist, sondern auch in den USA und auch in Europa verteilt und so weiter. Einzelne Volksgruppen, die noch nie etwas von Jesus gehört haben. Insgesamt zählen 1/4 der Weltbevölkerung zu diesen Volksgruppen. 1/4 der Weltbevölkerung, das sind 1,85 Milliarden Menschen, gehören zu diesen sogenannten unerreichten Volksgruppen. Es sind über 4.700 Volksgruppen, die das abbildet. Und unerreicht bedeutet, dass in diesen Volksgruppen weniger als 0,1% Christen sind. 0,1% heißt, nicht einmal jeder tausendste Mensch aus dieser Volksgruppe ist Christ. Das heißt, wenn du in deinem Leben tausend Menschen begegnest und du lebst in dieser Volksgruppe, dann ist die Wahrscheinlichkeit 1 zu 1000, dass du vielleicht einen einzigen in deinem ganzen Leben getroffen hast, wenn überhaupt. Ja, es leben weniger als einer von 1000, der Christ ist in diesen Volksgruppen. Und unerreicht sind sie deshalb, weil sie im Prinzip keinen Kontakt haben, keine Möglichkeit haben, das Evangelium von Jesus tatsächlich zu hören. Und das ist ein Drama. Das ist ein Drama. Dass es so viele Menschen gibt, heute, auf dieser Welt, und manche vielleicht gar nicht so weit weg von uns, die noch nie etwas von Jesus gehört haben und dazu überhaupt keine Möglichkeit haben oder die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, dass sie jemals etwas von Jesus hören werden. Im Neuen Testament finden wir Paulus als den Missionar. Paulus, der Vorreiter der Missionare. Paulus, der erste große Missionar, der in die Welt hinausgegangen ist, in die damals bekannte Welt. Und Paulus hatte einen großen Herzschlag, nämlich das Evangelium von Jesus Christus dort bekannt zu machen, wo es nicht bekannt war. In unserer heutigen Formulierung würden wir vielleicht sagen, Paulus ist ein Missionar, der zu den unerreichten Volksgruppen gegangen ist. Der ist bewusst dorthin gegangen, wo es massig Menschen gab, die vorher noch nie etwas von Jesus gehört haben. Paulus ist in Kleinasien unterwegs gewesen, Paulus ist in heutigen Griechenland und Mazedonien, Griechenland unterwegs gewesen, hat dort Gemeinden gegründet, damit Menschen die Möglichkeit haben, Jesus kennenzulernen, einen Kontakt zu Jesus zu haben. Und dann hat Paulus noch ein großes Ziel gehabt. Und wir wissen nicht hundertprozentig, ob er in seinem Leben dieses Ziel erreicht hat oder nicht. Das ist nicht ganz klar, es könnte sein, aber wir wissen es nicht genau. Und zwar wollte er die unerreichten Völker in Spanien erreichen. Sein Ziel war es, bis nach Spanien zu gehen, das Ende der damals bekannten Welt, also im Westen zumindest, bis an die ganze äußerste Grenze der Welt zu gehen, bis nach Spanien. Und Paulus schreibt davon im Römerbrief. Römerbrief, Kapitel 15, die Verse 22 bis 24. Dort schreibt er, darum bin ich auch oftmals verhindert worden, zu euch zu kommen, also nach Rom. Da ich jetzt aber in diesen Gegenden keinen Raum mehr habe, also da, wo er ist, in Kleinasien, auch in Griechenland, wo er gewesen ist, wohl aber seit vielen Jahren ein Verlangen hege, zu euch zu kommen, so will ich auf der Reise nach Spanien zu euch kommen. Denn ich hoffe, euch auf der Durchreise zu sehen und von euch dorthin geleitet zu werden, wenn ich mich zuvor ein wenig an euch erquickt habe. Also das Ziel von Paulus war es, nach Spanien zu gehen. Und das ist der Grund, warum er den Brief an die Römer schreibt, an die Gemeinde in Rom. Er kennt die Gemeinde in Rom nicht, er hat sie nicht selbst gegründet, sie ist anders entstanden. Aber er weiß, da existiert eine Gemeinde mit Christen und er schreibt diesen Brief an diese Gemeinde mit dem Ziel, dass die Gemeinde ihn unterstützt und ihn stärkt, in seiner Mission nach Spanien zu gehen, um den Menschen das Evangelium zu bringen, die es noch nicht gehört haben. Um diese unerreichten Völker zu erreichen. Und das ist der Grund für den Römerbrief. Und ihr kennt alle irgendwelche Verse aus dem Römerbrief. Der Römerbrief ist einer der bekanntesten Briefe im Neuen Testament. Und wir hätten diesen Römerbrief nicht, wenn Paulus nicht den Drang gehabt hätte, nach Spanien zu reisen und dort den Menschen das Evangelium zu bringen. Und ich will euch einladen heute, dass wir eine kleine, schnelle, kurze Reise durch den Römerbrief machen. Wir lesen nicht den ganzen Römerbrief durch, wir greifen ein paar Punkte raus, aber dass ihr so ein bisschen mit hineingenommen werdet, was sind die groben Gedanken im Römerbrief, die Paulus anwendet, um sein Anliegen zu unterstützen, nämlich, dass er nach Spanien geht, um den Menschen das Evangelium zu bringen. Und ich will mit euch anhand von 7 Wahrheiten vor allem durch die ersten Kapitel im Römerbrief durchgehen. Ihr müsst euch das vorstellen, Römerbrief, jetzt von Kapitel 1 bis Kapitel 3 grob gesagt, da haben wir eine Szene wie so einen großen Gerichtssaal. Stellt euch einen riesen Gerichtssaal vor. Und Paulus beschreibt das in diesen Begriffen und er setzt in diesen Kapiteln sozusagen alle Menschen ohne Ausnahme auf die Anklagebank in diesem Gerichtssaal. Er sagt, alle Menschen sind angeklagt. Und er macht eine Beweisführung wie ein Anwalt, eine Beweisführung, warum das so ist, warum wir auf der Anklagebank zu Recht sind und er kommt am Ende zu einem Urteilsspruch. Und das will ich mit euch kurz durchgehen. Er fängt an mit dem ersten Punkt, alle Menschen wissen von Gott. Römer 1, die Verse 18 und 19, dort schreibt Paulus, dass alle Menschen etwas von Gott wissen. dass alle Menschen etwas von Gott wissen. Er schreibt, denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Das heißt mit anderen Worten, jeder hat die Möglichkeit, etwas von Gott zu erkennen. Wir nennen es eine allgemeine Offenbarung Gottes. Gott hat sich offenbart, hat sich gezeigt in der Schöpfung, in der Tatsache, dass er diese Welt ins Dasein gerufen hat, dass er diese Dinge so genial geschaffen hat, dass er jeden Einzelnen von uns wunderbar geschaffen hat, zeigt Gott sich. Und haben wir die Möglichkeit und hat jeder Mensch auf diesem Planeten die Möglichkeit, etwas von Gott zu wissen, eine Ahnung von Gott zu haben. Eine Ahnung davon, dass es einen Gott gibt, dass da jemand ist. Dass wir nicht aus Zufall entstanden sind, sondern dass da ein Plan, ein Schöpfer hintersteckt. Und egal wo du lebst, egal wo du herkommst, du hast die Möglichkeit, etwas von deinem Schöpfer wahrzunehmen. Etwas von Gott zu sehen. Und deshalb, sagt Paulus, gibt es keine Entschuldigung. Keiner kann sagen, ich habe keine Ahnung von Gott. Weil er sagt, hey, für jeden von uns ist etwas von Gott in dieser Welt offenbar, erkennbar. Wir können es sehen, wir können es ein Stück greifen, wir können es ein Stück fühlen. Alle Menschen wissen von Gott. Die erste Wahrheit. Die zweite, alle Menschen lehnen Gott ab. Und das ist das, was Paulus weiterschreibt. Er klagt alle Menschen an, dich und mich und alle anderen. Und er sagt, unser Problem ist es, dass wir das Geschöpf ehren und nicht den Schöpfer. In Römer 1, Vers 25, sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen, anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Unser Problem ist, dass wir Dinge vertauscht haben. Die Bibel nennt das im Kern Sünde. Das ist die Anklage. Alle Menschen lehnen Gott ab, sagt Paulus. Wir haben den Gottesdienst vertauscht. Gottesdienst heißt, wir sollen Gott so angemessen ehren, wie es ihm gebührt. Das heißt, dem Schöpfer gebührt alle Ehre. Dem, von dem wir erkennen können, dass er uns ins Dasein gerufen hat. Ihm gebührt alle Ehre. Und Paulus sagt, das Problem ist, wir haben das vertauscht. Wir ehren nicht Gott, den Schöpfer, sondern wir ehren das Geschöpf. Das können wir selbst sein. Wir stellen uns selbst in den Mittelpunkt und wollen unseren eigenen Willen durchsetzen, wollen für uns selbst leben und was uns wichtig ist. Das können andere Menschen sein, wo wir sagen, die sind uns das Wichtigste oder für die leben wir. Es können Dinge sein, es kann Reichtum sein oder Anerkennung oder was auch immer. Wir ersetzen den Gott, der uns geschaffen hat, mit irgendetwas anderem. Und das ist ein vertauschter Gottesdienst. Das ist letztlich ein Hochverrat an Gott, dem Schöpfer. Wir lehnen Gott ab. Und Paulus geht weiter und sagt, alle Menschen lehnen Gott ab und alle Menschen sind vor Gott schuldig. Alle Menschen sind vor Gott schuldig. Und er macht eine Beweisführung, wo Paulus deutlich macht, das trifft auf Heiden zu, also auf alle, die nicht zum jüdischen Volk gehören, und das trifft auf Juden zu. Das trifft auf Heiden zu, das heißt die, die nicht das Gesetz, nicht das Alte Testament hatten, die irgendwo in der Welt gelebt haben, in Griechenland oder in Rom oder in Spanien. Und er sagt, alle sind schuldig vor Gott, weil alle diesen Gottesdienst vertauscht haben, diesen Verrat an dem Schöpfer begangen haben. Und er sagt, nicht nur die Heiden, die Juden sagen, ja, wir sind auch vielleicht gar nicht so schlecht, wir leben moralisch doch ganz gut. Aber Paulus sagt, nein, ihr Juden seid genauso. Die Juden betrifft das genauso. Sie haben zwar das Gesetz, sie wissen, was Gott will und tun es trotzdem nicht, sagt Paulus. Und deswegen sind auch sie schuldig. Und am Ende kommt Paulus dazu, dass er im Prinzip sagt, es gibt keine unschuldigen Menschen. Ihr kennt vielleicht diesen Einwand auch zu unserer Frage, was ist mit denen, die noch nie von Jesus gehört haben, wenn der Satz kommt, ja, aber was ist denn mit diesem Mann da im hintersten Urwald, der noch nie etwas von Jesus oder von Gott gehört hat und der keine Chance hat, irgendwas von Gott zu hören, der unschuldig ist und kommt der nicht auch in den Himmel? Das Problem bei diesen Dingen ist, bei dieser Vorstellung ist, dass es diesen Mann gar nicht gibt. Es gibt nicht diesen Mann, der im hintersten Urwald lebt und der unschuldig ist. Den gibt es nicht. Paulus hat vorher gesagt, alle Menschen sind schuldig vor Gott. Keiner ist unschuldig und auch nicht dieser eine Mann. Wenn er tatsächlich unschuldig wäre, dann würde er in den Himmel kommen. Aber uns trennt alle die Schuld, unsere Schuld von Gott. Und keiner von uns hat die Möglichkeit, in den Himmel zu kommen. Egal, ob wir was von Jesus hören oder nicht, von uns aus schaffen wir das nicht. Genau wie dieser Mann im hintersten Urwald nicht unschuldig ist, genauso ist es mit dir und mit mir. Wir alle sind schuldig vor Gott. Und deshalb kommt Paulus zu dem Fazit, kommt zu dem sogenannten Urteilsspruch in dem Gerichtssaal. Er macht die Beweisführung und sagt, wir alle lehnen Gott ab, wir alle sind vor Gott schuldig. Und er kommt zu dem Schluss, genau, Römer 3, 10 bis 12, wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Das heißt nicht, dass wir nicht auch gute Dinge tun können. Sicher, jeder von uns macht auch gute Sachen. Aber im Kern, sagt Paulus, in unserem Herzen, im Grundsatz, tun wir es nicht. Im Grundsatz sind wir alle schuldig, gehören wir alle in diese Kategorie. Alle Menschen sind verurteilt, weil sie Gott ablehnen. Der Urteilsspruch lautet schuldig. Für alle. Das ist unser Zustand. Das ist das, wie Paulus den Römerbrief aufbaut. Aber das Gute ist, der Römerbrief endet hier nicht. Paulus endet hier nicht. Das wäre sehr deprimierend. Er endet hier nicht. Alle Menschen sind verurteilt, weil sie Gott ablehnen, sondern es gibt eine gute Nachricht, die kommt. Es gibt eine gute Nachricht, die Paulus uns mitgibt. Und den Anfang der guten Nachricht lesen wir in Römer 3, den Vers 21. Damit fängt es an, mit den ersten beiden Worten, jetzt aber. Vorher lesen wir davon, dass wir alle schuldig sind. Und dann fängt Paulus diesen Abschnitt an und sagt, jetzt aber. Das heißt, es gibt ein Aber für all das. Wir alle sind schuldig, wir sind verurteilt, wir haben den Urteilsspruch, aber es gibt eine gute Nachricht und die kommt jetzt, die bringt Paulus jetzt auf den Punkt. Das ist der fünfte Punkt, der fünfte Gedanke. Gott hat einen Weg der Rettung geschaffen. Gott hat einen Weg der Rettung geschaffen. Du bist im Gerichtssaal, du bist als schuldig angeklagt und jetzt sagt Paulus, es ist eigentlich alles klar, es steht alles fest, aber jetzt sage ich dir was, eine gute Nachricht. Gott hat einen Weg der Rettung geschaffen. Und wir können uns fragen, wie kann das passieren? Wie kann Gott das machen? Ich meine, wir sind alle schuldig, wir haben keine Chance. Was sollen wir tun? Und Paulus schreibt in Römer 3, die Verse 23 und 24, das habe ich auch hier vorne, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Alle haben gesündigt, alle verfehlen das Leben, was sie eigentlich haben sollten. Verfehlen die Herrlichkeit Gottes, Gott zu ehren, wie wir es sollten. Vers 24, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Das ist die gute Nachricht. Wir alle haben gesündigt, Vers 23, wir haben keine Möglichkeit, irgendwie noch gerecht gesprochen zu werden im Gerichtssaal, noch frei gesprochen zu werden. Und dann sagt Paulus, wir werden ohne Verdienst, ohne dass wir etwas dazu tun, ohne dass wir eine Leistung bringen, ohne dass wir bestimmte Kategorien erfüllen und dann frei ausgehen können und freigesprochen werden, wir werden ohne Verdienst gerechtfertigt. Das heißt, Gott, der Richter, spricht uns gerecht. Er sagt, du sitzt im Gerichtssaal, du bist auf der Anklagebank, du bist schuldig und er sagt, du darfst gehen. Du darfst gehen. Einfach so. Ja, nicht einfach so, aber du darfst gehen. Und ich erklär dir, warum. Du darfst gehen, aufgrund der Gnade, die er hat. Aufgrund dessen, dass Gott sich gnädig uns zuwendet und dass er uns Erlösung schenkt durch seinen Sohn Jesus Christus. Dass Jesus in diese Welt gekommen ist und stellvertretend unsere Schuld auf sich genommen hat. Du bist auf der Anklagebank und Jesus kommt und sagt, du, geh weg, du kannst raus. Du kannst aus dem Gerichtssaal raus. Ich sitze hier und ich trage die Strafe und die Schuld für dich. Das ist die gute Nachricht. Das ist das Evangelium. Gott hat einen Weg der Rettung geschaffen, indem er Jesus an unserer Stelle bestraft und sterben lässt. Das ist Gottes Rettung. Das ist das Fünfte, was Paulus sagt. Das Sechste ist, Gottes Rettungsplan gilt für alle Völker. So wie alle schuldig sind, Juden und Heiden, was bedeutete damals eben die ganze Welt, sowohl Juden als auch Nicht-Juden, das waren alle. Jeder ist angesprochen, jeder ist eingeladen, der schuldig ist, was uns alle betrifft, die Rettung anzunehmen. Gottes Rettungsplan gilt für alle Völker, egal wo du herkommst, egal welcher Herkunft du bist, egal an welchem sozialen Stand du bist, egal was du für eine Geschichte selbst hast. Gottes Rettungsplan gilt für dich. Wir lesen in der ganzen Bibel von Anfang an 1. Mose 12, wo Gott Abraham begegnet und er sagt zu Abraham, du sollst ein Segen für die ganze Welt sein. Nicht nur für einen begrenzten Bereich, sondern für die ganze Welt. Und wir lesen am Ende der Bibel in Offenbarung 5, wo Menschen aus allen Völkern und Sprachen und Stämmen zusammenkommen und Gott anbeten und Jesus anbeten und ihn ehren. Die ganze Welt ist mit eingeschlossen in Gottes Rettungsplan. Kein Volk ist ausgenommen, keine Volksgruppe ist ausgenommen aus dem Evangelium. Alle sind schuldig und alle haben die Möglichkeit, diese Rettung anzunehmen. Und das Letzte von diesem Punkt ist, Menschen können nur durch Glauben an Christus zu Gott kommen. Es geht nur durch den Glauben an Jesus Christus. Paulus macht das deutlich in Römer 3, Vers 28. Er sagt, so kommen wir nun zu dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werke des Gesetzes. Das, was Jesus getan hat für uns, wird uns zuteil, wird unser, wird mein persönliches Dingen, wenn ich mein Vertrauen auf Jesus Christus setze. Wenn ich an Jesus glaube, dass er mein Herr ist und dass er mein Erlöser ist. Wenn ich nicht auf meine eigene Leistung und auf meine eigene Stärke vertraue, sondern allein auf Jesus. Dann hast du Anteil an ihm. Dann hast du Anteil an dieser guten Nachricht. Dann hast du Anteil an Gottes Rettungsplan. Und wenn du heute hier bist im Saal oder wenn du den Gottesdienst verfolgst über Livestream, dann will ich dich fragen, wenn das nicht deine Situation ist, wenn du Jesus noch nicht als deinen Herrn und Retter angenommen hast, dann hast du jetzt die Gelegenheit. Wir alle sind schuldig, wir alle sitzen auf der Anklagebank und wir werden freigesprochen, wenn wir unser Vertrauen auf Jesus Christus setzen. Und wenn du das noch nicht getan hast, dann will ich dich einladen und ermutigen, das heute zu tun. Heute ist deine Gelegenheit, deine Einladung, du hörst das Evangelium und du darfst an Jesus glauben, du darfst diesen Schritt gehen und sagen, ich vertraue, ich setze mein Vertrauen ganz auf Jesus und ich will mit ihm gehen, ich will frei ausgehen aus dem Gerichtssaal, weil er meine Schuld getragen hat, er hat stellvertretend für mich bezahlt und ich darf ein neues Leben haben, ich darf Vergebung meiner Schuld haben. Dann lade ich dich ein, dass du das tust, während des Gottesdienstes oder nach dem Gottesdienst oder heute Nachmittag, dann geh diesen Schritt. Vertraue dich jemandem an, der Christ ist, von dem du weißt, dass er Christ ist. Und frag ihn, ob er dir helfen kann vielleicht, diesen Schritt zu gehen, zu Jesus zu gehen, dein Vertrauen auf Jesus zu setzen. Lass diesen Tag nicht vergehen, ohne diese Entscheidung klar gemacht zu haben. Jetzt will ich nochmal zurück zu unserer Frage. Was ist mit denen, die noch nie von Jesus gehört haben? Ich habe am Anfang nicht gesagt, was ich bei der Umfrage angekreuzt habe. Vielleicht habt ihr eine Ahnung, aber ich habe es nicht gesagt. Ich habe es absichtlich nicht gesagt. Was ist mit denen, die noch nie von Jesus gehört haben? Ich denke, dass es sehr klar ist von dem, was wir gesehen haben, jetzt in Gottes Wort, im Römerbrief, in diesen Abschnitten, dass es nur eine klare Antwort eigentlich gibt aufgrund der Bibel. Dass es ohne Jesus keine Rettung gibt. Ohne Jesus gibt es keine Rettung. Das heißt, wenn wir das weiterdenken, jemand, der noch nie etwas von Jesus gehört hat, der kann nicht gerettet werden, weil es ohne Jesus keine Rettung gibt. Und das mag sehr dramatisch sein, das mag uns nicht gefallen. Mir gefällt auch lieber die Vorstellung, dass Gott natürlich Leute errettet, die irgendwo sind, irgendwie zu dem wir nicht kommen können und so weiter. Und um Missverständnisse auszuräumen, also es gibt Berichte ja von Menschen, die Gott im Traum wo Gott ihnen im Traum begegnet, wo sie zum Glauben an Jesus Christus kommen und so weiter. Aber ich glaube, dass das die absolute Ausnahme ist und dass es nicht der Sinn ist, dass wir uns darauf verlassen, dass Gott schon irgendwie den Mann im hintersten Urwald schon erreichen wird und er wird irgendwie was von Jesus hören. Nein, das ist nicht der Punkt. Weil natürlich kann Gott übernatürlich retten, natürlich kann Gott Wunder tun, Gott ist allmächtig. Aber wie wir sehen werden, jetzt gleich auch noch, das ist mein letzter Punkt, ist, dass Gott es geschaffen hat oder Gott es gewollt hat, dass Jesus bekannt gemacht wird durch seine Gemeinde, durch die Christen, die hier auf der Erde leben. Gott hat nicht gesagt, ich lasse die Christen mal außen vor, ich mache das selbst, sondern er hat gesagt, ich nehme die Menschen, die an mich glauben, die mir nachfolgen, die ihr Leben für mich geben, die nehme ich und sende sie aus in die ganze Welt. Und das ist mein Plan. Das ist mein Auftrag an die Christen, an die Gemeinde, das zu tun, diesen Plan zu erfüllen. Genau, Gottes Weg der Rettung geschieht durch die Gemeinde. Gottes Weg der Rettung geschieht durch die Gemeinde. Und ich will euch mitnehmen in Römer Kapitel 10. Also wir springen ein bisschen im Römerbrief. Römerbrief Kapitel 10, dort macht Paulus das sehr, sehr deutlich. Römerbrief Kapitel 10, die Verse 9 bis 11 lese ich erst und dann lese ich gleich noch weiter. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Denn die Schrift spricht, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Paulus macht es nochmal klar und deutlich. Wenn du an Jesus glaubst, mit deinem Mund bekennst und mit deinem Herzen glaubst, dann wirst du gerettet werden. Wenn du ein klares Bekenntnis zu Jesus hast, dann hast du eine klare Zusage auf der anderen Seite. Dann sagt Gott dir zu, dann wirst du gerettet werden. Aber wie passiert das jetzt? Wie passiert das? Wie passiert es, dass Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen? Wie passiert es, dass Menschen dieses Bekenntnis sprechen? Wie passiert es, dass Menschen, die noch nie etwas von Jesus gehört haben, dazu kommen, gerettet zu werden? Zum Beispiel in Spanien, wo Paulus ja hin will. Oder zum Beispiel diese Volksgruppe in Indien oder andere Volksgruppen heutzutage. Und Paulus macht es in den nächsten Versen deutlich, Verse 12 bis 15. Es ist ja kein Unterschied zwischen Juden und Griechen, Juden und Heiden, Juden und Nichtjuden, das ist das, was er meint. Alle haben denselben Herrn, der reich ist für alle, die ihn anrufen. Das ist das, was wir schon gesehen haben. Gott bietet seine Rettung allen an, sie gilt allen. Denn, Vers 13, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger? Wie sollen sie aber verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt werden? Wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die Frieden verkündigen, die Gutes verkündigen. Also wie kommen Menschen dazu, an Jesus zu glauben, gerettet zu werden, die noch nie etwas vorher von Jesus gehört haben? Und ich will euch das kurz deutlich machen, was Paulus sagt an dieser Tafel. Ach so. Also Paulus sagt in Vers 13, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Also wir haben das, was unsere Frage ist, wie werden Menschen gerettet, die noch nie etwas von Jesus gehört haben? Das ist das, was wir wissen wollen. Und Paulus sagt, wie werden sie gerettet? Sie werden gerettet, indem sie den Namen des Herrn anrufen. Sie werden gerettet, indem sie den Namen des Herrn anrufen. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Das ist die Zusage Gottes. So simpel in Anführungszeichen ist es. Du rufst Gott an. Wie machst du das? Im Gebet. Du wendest dich Gott zu. Du redest mit Gott. Du sagst, Herr, hier bin ich. Ich bin schuldig und ich brauche Vergebung. Ich brauche deine Rettung. Und das Wort Gottes sagt, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Aber wie kommen wir jetzt dazu, ihn anzurufen? Paulus sagt das. Er stellt die Frage, die dahin führt. Er sagt, wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Er sagt, okay, wenn du Gott anrufen willst, dann kommt vorher, dass du geglaubt hast. Dass du dein Glauben, dein Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt hast. Sonst würdest du nicht zu ihm gehen im Gebet und ihn anrufen und ihn darum bitten, dass er dich rettet. Das kommt vorher. Du setzt dein Vertrauen auf Jesus Christus. Du weißt, er ist die richtige Adresse dafür, wenn ich gerettet werden will. Er ist stellvertretend für meine Schuld gestorben. Er ist stellvertretend für mich auf die Anklagebank gegangen und hat die Schuld bezahlt. Und deswegen kann ich zu ihm kommen, mein Vertrauen auf ihn setzen, ihn anrufen und ich werde gerettet. Okay, jetzt geht's weiter. Paulus geht noch weiter. Er sagt, wie sollen sie an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Das heißt, was kommt vor dem Glauben? Das Hören. Er sagt, okay, wenn ich an Jesus glauben soll, dann muss ich in irgendeiner Form vorher mitbekommen haben, wer Jesus ist und was Jesus getan hat. Ich muss von ihm hören. Ich muss das Evangelium erklärt bekommen. Und zwei Verse weiter sagt Paulus in Vers 17, demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Gottes Wort ist so entscheidend, weil es die Grundlage ist von dem, was wir hören. Worauf unser Glaube basiert, nämlich dass wir im Wort Gottes in der Bibel sehen, was Gottes Rettungsplan mit uns ist, wie wir es gesehen haben im Römerbrief. Dass wir sehen und verstehen, Jesus ist für unsere Schuld gestorben. Und das kann ich sehen auf der Grundlage von Gottes Wort und höre es, weil es mir jemand erklärt. Oder weil ich es selber lese und verstehe. Und deswegen glaube ich und setze mein Vertrauen auf Jesus und deswegen rufe ich ihn an im Gebet und ich werde gerettet. Aber Paulus ist noch nicht fertig. Wie sollen sie an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger? Das heißt, vor dem Hören ist jemand, der mir das erklärt, der mir das verkündigt, der mir das Evangelium nahebringt, der mir das erklärt, was bedeutet es, wer ist Jesus und was hat er getan? Was ist Gottes Rettungsplan für mich? Und das gilt nicht nur für die Welt und für alle möglichen Leute, sondern es gilt für mich und für dich ganz persönlich. Ich brauche jemanden, der das verkündigt. Und Paulus ist da noch nicht am Ende. Er sagt, wie sollen sie aber verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt werden? So. Wie sollen sie verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt werden? Wie soll jemand, der Christ ist, der das alles geglaubt oder begriffen hat, wissen, dass er den Auftrag hat, das weiterzuerzählen, wenn er gar keinen Auftrag bekommt? Wenn er gar nicht weiß, dass er von Gott dazu beauftragt ist, genau das zu tun? Du kannst nur ausgesandt sein, wenn du dich vorher von Gott dazu senden lässt, wenn du verstehst, dass es Gottes Auftrag ist, dass du gesandt wirst, dass du das Evangelium weitergibst, dass jemand da ist, es hört, dass er zum Glauben kommt, dass er Gott anruft und dass er gerettet wird. Das ist das, was Paulus sagt. Er sagt, so werden Menschen gerettet. Das ist Gottes Weg der Rettung. Durch die Gemeinde, durch die Christen. Und wenn du Christ bist, dann bist du so zum Glauben gekommen. Vielleicht würdest du das nicht so aufschreiben, aber du hast trotzdem diese Schritte erlebt. Du hast in irgendeiner Form jemand erlebt oder irgendwoher hast du gehört, was ist eigentlich das Evangelium? Wer ist Jesus? Was hat er getan? Vielleicht hast du das früher als Kind von deinen Eltern gehört oder in der Sonntagsschule oder durch einen Freund oder Arbeitskollegen oder jemand hat dich eingeladen in die Gemeinde oder zu irgendeiner Veranstaltung. Du hast etwas gehört, ja? Und hast dann, vielleicht nicht sofort, aber hast dann irgendwann dein Glauben auf Jesus gesetzt, dein Vertrauen. Hast ihn angerufen im Gebet und bist zum Glauben gekommen, bist gerettet worden. Wenn du Christ bist, dann ist das dein Weg. Und was du vielleicht nicht mitbekommen hast, ist das hier. Dass jemand wusste, das ist mein Auftrag, das Evangelium weiterzusagen. Du hast vielleicht hier, du bist da gewesen und hast etwas gehört. Aber das ist unser Weg, wie wir Christen werden. Und das ist der Weg, wie Gott es geschaffen hat, dass wir leben sollen, als Christen und als Gemeinde. Und die Frage, die spannende Frage für uns ist, wo steigen wir hier ein? Wo können wir was tun? Wir sind als Gemeinde hier zusammen, FEG Worms. Wo können wir was tun? Okay, wir können nicht wirklich was daran tun, dass jemand gerettet wird. Das ist Gottes Zusage, Gottes Wirken. Dass jemand Gott anruft. Wir können ihm vielleicht Hilfestellung geben. Wie kann das sein? Wie kann das gehen? Aber wir können es nicht machen. Wir können es nicht für jemand anders machen. Wir können nichts daran ändern oder nichts dazu wirklich wirken, dass jemand zum Glauben kommt. Das ist Gottes Wirken. Dass jemand es begreift und sein Vertrauen allein auf Jesus setzt. Wir können auch nicht wirklich was daran ändern, dass Leute was hören. Also wir können gucken, okay, ist jemand da, der was hört? Aber wir können nicht das Hören an sich beeinflussen. Was hören die Leute, wenn wir ihnen das Evangelium sagen? Das heißt, da wo wir aktiv sind, wo wir gefragt sind, ist hier und ist hier. Das ist der Auftrag, den Gott uns gibt. Uns senden zu lassen, mit Gottes Auftrag, mit Gottes Botschaft und es zu verkündigen, das Evangelium zu den Menschen zu bringen. Das ist unsere Aufgabe, das ist das, was Gott uns anvertraut als Gemeinde und als Christen, jedem Einzelnen. Und das überlassen wir Gott, das ist Gottes Wirken. Da dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott das zum Ziel bringt. Gottes Plan ist es, dass wir gesandt sind und dass wir das Evangelium weitergeben sollen. Und das Erstaunliche daran ist, dass er das tut und tun will, trotz unserer Schwachheit. Trotz unserer Fehlerhaftigkeit, trotz unserer Sünde, trotz unserer Unzulänglichkeit, trotz dessen, dass wir gar nicht gut reden können, dass wir sonst alles Mögliche irgendwie falsch machen oder Mist bauen. Und ich selbst persönlich fühle mich immer noch schwach, zu schwach, um diese große Aufgabe zu erledigen. Ich bin jetzt seit über 20 Jahren Christ, ich weiß gar nicht, noch ja, nicht mehr lang, dann sind es 25 Jahre. Ich fühle mich zu schwach, um diese Aufgabe zu erfüllen, weil die Aufgabe so groß ist. Jesus sagt, geht in alle Welt und verkündigt das Evangelium. Und wir haben gesehen, es gibt 1,8 Milliarden Menschen, die gar keine Möglichkeit haben, überhaupt was von Jesus zu hören. Und es gibt noch massig andere Milliarden von Menschen, die auch noch nichts von Jesus gehört haben oder es zumindest nicht verstehen, aber die eine Möglichkeit hätten, es vielleicht zu verstehen. Und die Aufgabe ist so groß, die erschlägt mich. Und ich bin gleichzeitig so schwach und so fehlerhaft. Wie soll ich das machen? Aber wisst ihr was? Das Gute ist, Gottes Kraft ist in unserer Schwachheit mächtig. Es kommt nicht auf unsere Kraft und unsere Stärke an, sondern unser Motor zu gehen und zu verkündigen, kommt von Gott. Gottes Kraft in uns. Und das ist genau das, was wir an Pfingsten haben, dass der Heilige Geist kommt, dass er dieser Motor, diese Kraft in uns ist, dass wir gehen und dass wir das Evangelium weitergeben. Und ich wünsche mir, dass jeder von uns, dass wir das hier nicht verpassen, dass Gottes Weg der Rettung durch die Gemeinde geschieht, durch Menschen wie dich und mich, ganz normal. Ganz normale Menschen. Und dass es Gottes Plan ist, dass es keine Alternative gibt, dass wir nicht sagen können, ich setze mich auf die Couch und Gott wird schon irgendwen anders finden. Nein, das ist Gottes Plan. Das hat er so in seinem Wort uns weitergegeben. Es gibt keine Alternative, es gibt keinen Plan B. Dass sie sagen, okay, wenn die Christen halt keinen Bock haben, dann mache ich irgendwas anderes. Nein, Gott hat das in unsere Hand gegeben, in unsere Verantwortung, dass wir als Gemeinde diesen Auftrag ausführen, in seiner Kraft. Ich mache das mal hier rüber, dass ihr auch die Leinwand wieder was sehen könnt. Ja, es gibt unerreichte Völker und Menschen, 1,8 Milliarden Menschen weltweit. Das Volk dieser Maratha-Schinde in Indien. Wir können für diese Völker beten. Ihr könnt euch diese App gerne runterladen oder ihr könnt andere Wege finden. Es gibt andere auch gute Bücher dazu, wo wir beten können, dass Gott Menschen beruft und sendet zu diesen Volksgruppen. Dass die Menschen, die noch nie etwas von Jesus gehört haben, dass sie es hören. Weil das Drama ist, dass sie, wenn sie nicht von Jesus hören, dass sie verloren gehen. Dass sie in Ewigkeit nicht gerettet sind, dass sie keine Möglichkeit haben, überhaupt etwas von Jesus zu hören. Deswegen lasst uns dafür beten, lasst uns dafür einsetzen, dass Menschen das Evangelium hören. Ich habe jetzt in der letzten Woche Kontakt gehabt mit einer Gemeinde in Kanada über Gustavsons, also nicht mit Gustavsons, mit denen habe ich auch Kontakt, aber darüber hinaus, die unter den Navajo-Indianern arbeiten, also in einem anderen Reservat. Und dieses Reservat ist sehr stark von der Corona-Pandemie betroffen. Und haben sehr viele Infizierte. Und die Gemeinde macht dort einen Job, in dem sie ganz viele Hilfsmittel gibt. Ja, sie macht ganz viel, leistet praktische Hilfe, gibt Lebensmittel, gibt praktische Unterstützung an allen Ecken und Enden und gibt ihnen auch geistliche Nahrung, erklärt ihnen das Evangelium und verknüpft das gerade in dieser Krise. Und das ist eine Möglichkeit, wo ich denke, wie wir unterstützen können. Und ich bin dabei, mit denen in Kontakt zu sein, dass wir vielleicht als Gemeinde uns da einklinken können und diese Gemeindearbeit dort vor Ort unterstützen. Aber es gibt zig andere Möglichkeiten, wie wir Menschen unterstützen können, die genau da arbeiten. Die genau dort sind, wo Menschen noch nie etwas von Jesus gehört haben. Und darüber hinaus, und das ist, glaube ich, für euch nichts Neues, wir brauchen nicht überall dahin gucken. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir einen Blick dahin haben, in die ganze Welt und auch sehen und darum ringen, dass diese Menschen erreicht werden, dass wir uns dafür einsetzen und gleichzeitig gibt es in unserem Land und auch in unserer Stadt unerreichte Menschen. Menschen, die in einer Gegend leben, wo sie jederzeit Zugriff und Zugang haben zum Evangelium. Ob das übers Internet ist, ob das über einen Buchladen ist, ob das über eine Gemeinde ist, die irgendwo in der Nähe ist oder irgendeinen Christen, den sie möglicherweise in ihrem Leben treffen. Und trotzdem gibt es so viele Menschen, die noch nie etwas von Jesus gehört haben, auch bei uns, auch in Worms, auch in unserer Umgebung. Und die Frage, die ganz konkret für mich ist, ist, was ist mit denen, die noch nie von Jesus gehört haben und die du kennst, zu denen du eine Beziehung hast? Was ist mit denen? Was ist Gottes Plan mit denen? Denkst du, dass es Gottes Plan vielleicht ist, dass du genau derjenige bist, der sich senden lässt und der das Evangelium ihnen erklärt und nahe bringt in der Kraft Gottes, in der Kraft des Heiligen Geistes? Wir sind Gottes Plan. Da, wo wir sind. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass Gott Menschen in unser Leben hineinschickt, die noch nie etwas von ihm gehört haben, weil es sein Plan ist, dass sie Jesus kennenlernen durch uns. Und wir dürfen diesen Auftrag ausführen in der Kraft des Heiligen Geistes. Das ist die Erinnerung von Pfingsten. Und ich will dich ermutigen, dass du dich gebrauchen lässt von ihm, dass du dich ihm zur Verfügung stellst, dass du dich senden lässt. Und vielleicht ist gleich das Abendmahl, wenn wir das Abendmahl feiern, genau der Punkt, wo du sagst, ich will mich da neu zur Verfügung stellen, ich will mich neu ausrüsten lassen und will mir die Kraft Gottes zusprechen lassen, dass ich in der Kraft Gottes gehe, dass ich mein Leben einsetze für die, die noch nichts von Jesus gehört haben. In der Welt, am Ende der Welt und auch hier in unserer Umgebung. Zum Schluss der Predigt will ich euch ein Zitat lesen, was mich sehr, sehr bewegt hat, was mich herausgefordert hat und bewegt hat. Und das stammt aus dem Buch, was wir auch in der Gemeinde bekannt gemacht haben, was wir als Gemeindeleitung letztes Jahr gelesen haben von David Platt, Keine Kompromisse. Und dort lesen wir, ihr könnt es mitlesen oder ihr könnt zuhören, dort schreibt er zum Schluss, für dieses Anliegen lohnt es sich zu leben. Dafür lohnt es sich zu sterben. Dieses Anliegen müssen wir dringend anpacken. Wir haben das Evangelium Christi in uns und wir haben keine Zeit zu verlieren. Einige fragen sich, ob Gott unfair ist, wenn er zulässt, dass so viele das Evangelium nicht kennen. Aber in Gott gibt es keine Ungerechtigkeit. Die Ungerechtigkeit liegt bei den Christen, die das Evangelium haben, sich aber weigern, ihr Leben einzusetzen, um es unter denen bekannt zu machen, die es noch nie gehört haben. Das ist unfair. Und ich will euch ermutigen und einladen, dass wir mit dem Abendmahl, was wir jetzt gleich nehmen, dass wir diesen Schritt gehen und sagen, ja, ich will das zu meinem Leben machen. Ich bekenne mit dem Abendmahl, dass Jesus Christus mein Herr ist. Ich bekenne es, dass er für meine Schuld gestorben ist. Und ich will mich von ihm gebrauchen lassen. Ich will mein Leben dafür einsetzen, dass Menschen, die ihn nicht kennen, kennenlernen. Und das kann ganz unterschiedliche Wege nehmen. Aber es braucht unsere Bereitschaft, dass wir sagen, ja, das ist unser Leben. Das ist unser Leben als Christen und als Gemeinde. Willst du das zu deinem Leben machen? Ich bete mit uns und dann lade ich euch gleich zum Abendmahl ein. Hey, ich danke dir für deine gute Nachricht. Ich danke dir, dass du uns deine Wahrheit bringst, dass wir schuldig sind vor dir, dass jeder Mensch schuldig ist und dass du gleichzeitig eine gute Nachricht schenkst. Die gute Nachricht, die beste Nachricht. Nämlich, dass du den Weg der Rettung schaffst. Dass du stellvertretend für unsere Schuld bezahlst. Und dass wir freigesprochen sind. Und dass wir nicht nur freigesprochen sind, sondern dass du uns beauftragst und mit deiner Kraft ausrüstest, mit deinem Heiligen Geist ausrüstest, dass wir gehen. Dass wir deinen Auftrag ausführen, nämlich dass Menschen das Evangelium hören, die beste Nachricht, die es gibt. Dass Menschen, die noch nie etwas von Jesus gehört haben, dass sie von Jesus hören. Dass wir unser Leben dafür einsetzen. Dafür lohnt es sich, dass wir unser Leben einsetzen, als Einzelne und als Gemeinde. Und ich bitte dich, dass du uns eine große Vision, einen großen Blick dafür schenkst, ein großes Herz dafür. Und dass du uns mehr und mehr hineinnimmst in deine Mission, in deine Vision, das, was du von uns willst, Herr. Und dass wir gehen im Vertrauen auf dich und in deiner Kraft und dass du uns Segen schenkst in unserem Leben, in unserer Gemeinde und weit darüber hinaus bis ans Ende der Erde. Danke, dass du ein großzügiger und ein gnädiger und großartiger Gott bist. Amen.